Herzlich willkommen zu der Sendung Die fröhlichen Gottlosen. Die folgende Sendung ist für alle konfessionsfreien und religionskritischen Menschen in Hamburg und Umgebung.
Ja, guten Abend. Hier sind mal wieder die fröhlichen Gottlosen, eine säkulare Sendung für Meinungsvielfalt und Inspiration. Und wir haben heute als Gast Professor Minarek mit MY, Minarek, ein ranghoher Theologe, der ein Abtrünniger der katholischen Kirche geworden ist und ausgetreten ist aus dieser Kirche. Und zur Einstimmung habe ich einen Satz von Henry Thoreau, er schreibt sich T.H., Thoreau, amerikanischer Autor, über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Da ist der erste Satz in diesem Buch: Ich habe mir den Wahlspruch zu eigen gemacht, die beste Regierung ist die, welche am wenigsten regiert. Und ich sehe gerne, wenn schneller und gründlicher nach ihm gehandelt würde. Wenn er verwirklicht wird, dann läuft es auf dies hinaus. Und daran glaube ich auch, die beste Regierung ist die, welche gar nicht regiert. Und nicht zu vergessen, Sundar Martin ist am Mikro und auch zeitweise vielleicht mal am Mikro kurz ist Premrasch und er macht ansonsten die Technik auch. So, jetzt haben wir also Professor Minarek am Telefon, ein ranghoher Theologe, der zum Dissidenten geworden ist, der ausgetreten ist, wie gesagt, aus der katholischen Kirche. Und ich muss dazu sagen, dass wir uns schon 23 Jahre kennen und per Du sind, dann ist das schon mal klar. Und ich habe jetzt zwei Bücher ist falsch gesagt, also ich habe eine Broschüre hier bei mir und ein Buch mit dem Titel Betrug, Fälschung und Fake News in der Politik des 20. und 21. Jahrhunderts. Und die Broschüre heißt Vom Coronavirus zur Diktatur. Die ist, glaube ich, nur so etwa ein Jahr alt. Und da wollte ich mal fragen, wie du jetzt eigentlich dazu gekommen bist, diese ganze Corona-Politik so kritisch zu sehen.
Ja, das liegt ja auf der Hand. Die Corona-Periode wurde ja derart von Zeitungen und von überhaupt von den Medien, Fernsehen und so weiter, wurden ja derart viele unbegründete Aussagen sozusagen in die Welt geworfen, ins Volk geworfen, sodass jeder eigentlich auf die Idee kommen musste, dass diese ganze Corona-Geschichte irgendwie mit der Wahrheit und Wirklichkeit unserer Welt und unserer soziologischen Situation irgendwie nicht übereinstimmt, dass dahinter noch gewisse andere Intentionen da sein müssen von Seiten der Politik, die eigentlich mit dem medizinischen Status von Corona eigentlich wenig zu tun haben. Und wie gesagt, wir wurden ja in der ganzen Geschichte von Ärzten und Politikern aufgeklärt, die leider ein zu enges symbiotisches Verhältnis hatten, die also, so dass man schon auf die Idee kommen konnte, dass hier nicht der eigentliche Motor, die eigentliche Motivation die Krankheit war, sondern der Wunsch der Regierung nach etwas anderem, nach einem Plan, den sie durchsetzen wollten. Und für meines Wissens, und das haben ja auch viele andere bestätigt, ist dieser Wunsch und dieses Motiv gewesen, zu erproben, wie weit überhaupt die Bevölkerung noch dazu steht, zu dem, was der Staat sagt. Das heißt also, man hat die Corona-Krise derart aufgebläht, um etwas anderes zu überprüfen. Es waren ja vorher schon gewisse Versuche zu sehen, wie die Bevölkerung bei verschiedenen Anlässen reagiert. Und dabei sehe ich ganz besonders jetzt den Zweck der so überaus aufgeblähten und aufgebauschten Corona-Pandemie, die ja da nicht kam. Es wurden uns ja Zehntausende und Millionen, ja Hunderttausende von Corona-Fällen wurden uns ja vorausgesagt, auch von der Regierung. Und ich sehe eigentlich deswegen den Zweck darin, in der allgemeinen Situation der Politik und der Politiker. Man muss nur sich überlegen, weswegen wird ein Politiker zum Politiker? Weswegen wird ein gewöhnlicher Mensch aus den verschiedensten Berufen Politiker? Er wird Politiker, weil er einen überbordenden, viel größeren als die Mehrzahl der Menschen in einem Staat, dass er einen viel größeren Ehrgeiz hat, eine Geltung zu bekommen, eine größere Achtung zu genießen und ein größeres Gehalt. Diese drei Dinge sind alle Teilaspekte einer einzigen Sache, des Machttriebes. Eduard Spang hat ja vor Jahrzehnten eine Stufung der verschiedenen Persönlichkeitstypen gegeben, und darunter ist ein ganz wichtiger, der des Machttriebes. Und Politik ist wesentlichst eine Sache des Machttriebs. Es ist keineswegs so, von diesem Glauben sollten wir uns verabschieden, denn das glauben noch immer die meisten, wahrscheinlich 70-80% auch in Deutschland, dass die Politiker eine besondere Beziehung oder sogar Güte für den einzelnen Menschen in einem Volk haben. Im Grunde ist Politik das Walten des Machttriebs. Das Walten, der höchste Wert für den Politiker ist seine Macht, seine Geltung, sein Ansehen und natürlich das entsprechende Gehalt. Und die Sorge um das Volk kommt, wenn sie überhaupt existiert, zuletzt dran. Zuerst kommen also diese Machttendenzen. Und das ist in jeder Partei so. Nicht umsonst hat das Grundrecht an sich gefordert, was ja nicht geschehen ist, nämlich, dass unser Staat kein Staat der Parteien werden soll. Dass die Parteien nicht das größte und letzte Wort haben sollen. Das hat man natürlich nicht ernst genommen, beziehungsweise nicht befolgt, denn inzwischen haben wir ja einen Parteienstaat und einen Systemstaat dazu. Das heißt, im Grunde sind von der CDU bis zu den Linken gibt es ja nur im Grunde eine Partei, die alle auf irgendeine Weise an der Macht sein und bleiben wollen und die jeweils im Namen dieser Macht die verschiedensten Sachen, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und so weiter begehen.
Ja, da.
So,
ja.
Deswegen wollte ich diese Broschüre schreiben über den Corona-Zwang, der ja ausgeartet ist. Das geben ja die Politiker nicht zu. Es ist so, als wenn nichts gewesen wäre, als wenn es diese 2-3 Jahre Corona-Zwang nicht gegeben hätte, als wenn wir den Marsch zur Diktatur mithilfe der Corona-Impfungen nicht gegangen wären. Es wird darüber geschwiegen. Die Politiker sagen nicht, pardon, wir haben uns geirrt und wir haben die falschen Leute unter den Ärzten dazugenommen, uns zu bestätigen, dass eine ungeheure Katastrophe auf dem Wege ist. Das sagen uns ja die Politiker nicht, aber das war der Fall. Und es folgt als nächstes die Frage, wenn Politiker das tun, wenn sie so viele mit Merkel an der Spitze und dann mit Scholz so viele Gefahren und so viele neu aufbringende Pandemien uns vorgaukeln, welchen Plan sie dabei haben, denn es sind ja die Tausende und Zehntausende von Pandemiekranken, das ist ja nicht gekommen. Also hatten sie einen anderen Plan. Es ist auch ja nicht zu übersehen, dass schon eine große Konferenz ein Jahr vor dem Ausbruch der Corona-Krise, der Corona-Pandemie, veranstaltet wurde, in dem genauso alles vorausgesehen und vorausgesagt und vorausgewarnt wurde, wie es dann geschehen ist. Also, ich behaupte, dass es zu dem gekommen ist, was zum Beispiel schon vor Jahren der besonders bedeutende als Außenminister fungierende Kissinger gesagt hat, nämlich, dass die Erde um Milliarden von Menschen reduziert werden müsste. Dass 300 Millionen Menschen genügen würden für diese Erde und die anderen auf die verschiedensten Arten Krankheiten, Biowaffen und so weiter reduziert werden müssen. Und von diesen Aussagen habe ich ja in meinem Buch, das du gerade genannt hast, Betrug, Fälschungen, Fake News, habe ich in meinem Buch also noch viel mehr Leute genannt, die genau diesen Plan haben. Und deswegen also dieser kurze Aufsatz über den Weg von der Corona-Krise zur Diktatur. Wir sehen ja jetzt die weitere Verunsicherung der Menschen. Geht ja weiter mit der Klimakrise, ne, mit Fridays for Future von jungen Leuten. Und oder weiter geht es ja auch zum Beispiel mit der Heizkostenepidemie, von der man ja also wirklich als Epidemie sprechen kann. Denn die Leute werden ja verunsichert und viele Leute aus dem Mittelstand und aus dem Proletariat, die also ihre Sachen gespart haben, teilweise sogar Häuser gekauft haben, Sie können jetzt mit diesen ganzen Heizkosten und mit den ganzen folgenden Schwierigkeiten gar nicht mehr fertig werden. Und ein Mann wie wie Trittin und so weiter nehmen ja schon das erste Wort des kommunistischen Manifests auf und sagen, wir werden glücklich sein, wenn wir nichts mehr haben, wenn wir keine Häuser mehr haben, denn dann entsteht nicht mehr eine der furchtbarsten Untugenden des Menschen, Laster des Menschen, nämlich der Neid. Neid, Eifersucht, Rachsucht. Das entsteht nicht mehr, wenn wir nichts mehr haben, aber glücklich sein werden, dass wir alle vom Staat als die ungefährliche Masse, als das Heer, als die Herdentiere wahrgenommen werden.
Ja, also das war ja jetzt eine lange Ausführung. Ich habe aus deiner Broschüre vom Coronavirus zur Diktatur habe ich mal ein Zitat, und zwar: Man kann vor dem Hintergrund ihrer DDR-Vergangenheit das 16 Jahre lange Agieren der Kanzlerin verstehen, die mit all ihren wichtigsten politischen Handlungen immer nur eins erreichen wollte: die totale Vermassung des deutschen Volkes zu einer gesichtslosen Herde und Horde von Schafen und Lämmern, die ihren Anordnungen bzw. denen ihres von ihr gewollten Nachfolgers Scholz ausnahmslos, grenzenlos und widerstandslos und sklavisch Folge leisten. Das ist ja ein starker Tobak, gell?
Ja, das ist starker Tobak, aber es ist ja kein direkter Angriff gegen die Frau Merkel oder gegen Scholz, sondern es ist einfach die Feststellung der Tatsache, dass wenn ich praktisch 30 Jahre in einem Staat lebe, der die totale Diktatur einführen will und einzuführen versucht, dann ist es klar, dass sie aus diesem Geiste lebte. Sie war ja auch Ideologiechefin für die Freie Deutsche Jugend, also für die Jugend der DDR. Und sowas bleibt natürlich haften. Ebenfalls war ihr Vater ja, galt ja als der roteste Pfarrer der ganzen DDR. Also diese Dinge mussten ja abfärben auf das jugendliche Herz einer jungen Frau Merkel. Und auch ihre Doktorarbeit musste sie ja im Schatten des Kommunismus schreiben. Das heißt also, das ist ja keine wissenschaftliche Arbeit der totalen Freiheit war, sondern es musste durch alle Seiten durchschimmern, die Ideologie des DDR-Sozialismus.
Ja.
Also klar, dass sie sich nicht hätte halten können als Chefin in Westdeutschland, wenn sie nicht sofort auf die Machthaber, die hier in Westdeutschland herrschten, reagiert hätte. Und das bringe ich ja in meinem Buch deutlich hervor. Die Deutschen sind ja zu 70, 80 oder vielleicht 90% sind ja Menschen geworden, die genießen wollen, die das Vergnügen wollen, die alle möglichen Genüsse des Lebens erleben wollen, nachdem sie ja einen furchtbaren Krieg und eine furchtbare Bombardierung durch 4 Jahre lang oder 5 Jahre lang erlebt haben. Also kann man das verstehen, aber es muss auch gesagt werden, dass wir deswegen uns unseren Status eines Kolonialstaates der USA, einer Firma, denn als solche werden wir geführt in vielen Büchern, in vielen politischen und finanziellen Büchern der USA, dass also diese Tatsache, dass wir keine Souveränität haben, dass uns gerade der Army nicht unsere Souveränität auch 70, 80 Jahre nach dem Krieg geben will, zurückgeben will. Also ich sehe es, ich weiß auch um die vielen Dinge, die 45 für die Flüchtlinge des Ostens passiert sind von Seiten der Russen. Aber die Russen haben unser Land verlassen, alle. Die Amerikaner haben, wir bauen noch eine Militärstation nach der anderen bei uns. Ja. Und sie behandeln uns als sklavischen Satelliten. Und deswegen musste natürlich Frau Merkel umschalten auf totale Hörigkeit gegenüber den USA. Sie wurde ja mal gefragt, ob sie auch abgehört werde von den Amis. Die Antwort war Schweigen, absolutes Schweigen. Sie weiß das natürlich. Und sie weiß, dass die Amerikaner die Nummer eins in der Weltherrschaft sind und dass sie aus ihren Händen, wo sie etwas einmal eingenommen und erobert haben, nichts herauslassen. Ja. Und Deutschland, ich meine, warum bei der ganzen Geschichte des Krieges zwischen Ukraine und Russland wird nicht ein einziges Mal gesagt, plötzlich. Denn es war ja bis vor kurzem war es ja der Globalismus, den Amerika über die Welt brachte. Der totale Globalismus, die totale Aufhebung des Nationalismus, die totale Aufhebung jeder Nation auf dieser Erde. Und das war das Ziel. Und plötzlich muss die Ukraine den Stellvertreterkrieg für die USA führen, weil die USA immer nach dem Gebot gehen, divide et impera, teile und herrsche. Also muss die arme Ukraine dafür herhalten, jetzt gegen das große Russland zu kämpfen und Europa dadurch zu spalten und den nächsten Weltkrieg unbedingt den dritten Weltkrieg auf Europas Boden führen zu lassen. Denn es ist klar, dass so wie wir in den ersten Weltkrieg reinfielen und in den zweiten und dann am Ende immer nur wir die einzigen Schuldigen waren, nicht der Roosevelt, nicht Churchill, der Angst hatte, dass in Europa plötzlich Deutschland regieren würde. Also kein anderer, nicht die Franzosen, keiner, sondern nur die Deutschen. Und es wird uns passieren durch unsere Rüstungslieferungen, durch unsere großen Rüstungslieferungen an die Ukraine, dass nach Ende des Dritten Weltkriegs, wenn wir dann noch überleben, es wieder heißen wird, ja, warum habt ihr Deutschen so die Ukraine unterstützt? Ich bin wirklich kein Russophil. Ich habe in Schlesien auch die negativen Seiten des Terrors der Bolschewiken erlebt. Aber ich würde sagen, dass es total falsch war, dass die Ukraine nicht, auch wenn das Verluste bedeutet, die Ukraine ein Friedensangebot macht und dabei natürlich wie bei jedem Frieden, schließlich haben wir auch ein Drittel des deutschen Landes abgegeben, Schlesien, Pommern, Ostpreußen, ein Drittel des Ostens oder den Osten abzugeben an Russland und vor allen Dingen eines zu machen, auf keinen Fall sollte die Ukraine in die NATO aufgenommen werden. Die Amerikaner machen doch dasselbe, die USA. Sie haben sich mit Staaten umgeben, die sie alle so geschmiert haben, dass Staaten rund um die USA natürlich niemals eine Gefahr für die USA sein wird. Ja?
Ja.
Deswegen kann man doch verstehen, wenn die Ukraine als direkter Nachbar, unmittelbarer Nachbar der Russlands nicht der NATO beitritt und die Russen nur eben einen sauberen Vertrag machen müssten, dass sie vielleicht außerhalb des Wohngebietes den ganzen anderen Teil, wir müssen bedenken, die haben 600.000 Quadratkilometer, die haben viel mehr als wir in unserem kleinen Land. Die müssten einfach auch da abtreten, ein Teil an das von russischen Bürgern bewohnten Donbass abgeben und dafür den Frieden herstellen und nicht der NATO beitreten, denn dadurch hat natürlich jeder Großstaat, und wir haben die vier großen Staaten, die USA, China, Indien und eben Russland, die wollen rund um ihre Grenzen, wollen sie den Frieden haben. Das machen die USA ganz genauso. Also ist es nicht falsch, den Ukrainern zu raten, denn das sinnlose Blutvergießen wird ja Jahre noch dauern. Ich bin überzeugt, Russland wird nicht aufgeben und die Ukraine will nicht aufgeben. Also, was passiert? Tausende von Toten. Und jeder tote Ukrainer, jeder tote Russe ist ein Mensch zu viel.
Ja. Gut, jetzt müssen wir mal eine kleine Pause machen mit Musik. Und vorher gebe ich jetzt noch mal deine Telefonnummer durch für Menschen, die Rückfragen haben und mit dir mal gerne weiter diskutieren würden. Das ist die 06755 621, ich wiederhole, 06755 621, ich sag's am Ende dann nochmal. Jetzt machen wir Musik.
Mountain cuts off the time from view, like a cancer growth is removed by skill. Let it be revealed. A waterfall is madrigal, an inland sea is symphony. Na 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 na. A dino song. Thank you.
Neptune has claimed another soul. And so with gods at bay, the sheep remain inside their pen until the shepherd leads his flock away. The sands of time were eroded by the river of constant change.
Wir sind jetzt zurück, Premraj an der Technik, Sundar Martin am Mikrofon bei den Fröhlichen Gottlosen mit Professor Minarek. Und das Buch, das ich am Anfang erwähnt habe von dir, heißt ja Betrug, Fälschung und Fake News. Und da habe ich gerade entdeckt auf Seite 155, Hitler wollte keinen Krieg mit England, er war überzeugt und hatte dies auch einige Male betont, dass das bedeuten würde, Finis Germania, also das Ende Deutschlands. Und jetzt kommt's. Polen aber wollte den Krieg. Es war sich sicher, dass England und Frankreich im Falle eines Angriffs der deutschen Wehrmacht auf Polen nicht bloß in den Krieg eintreten, sondern auch vom Westen her Deutschland attackieren würden, dann könnte Polen alle seine Großmachtträume verwirklichen und Deutschland alle Gebiete bis zur Elbe einschließlich Berlins wegnehmen. Also das wirkt ja erstmal sehr irritierend, aber ich vermute, du hast da irgendwelche Hinweise und Belege, um sowas zu schreiben.
Ja, vielleicht zunächst einmal sage ich dazu etwas, wie ich in die polnische Schule kam.
Ja.
Ja, ich war der einzige Deutsche in dieser polnischen Klasse des Lyceums, des polnischen Lyceums. Und da sagten mir die Schüler, ja, dass wir Polen haben das Recht, viel mehr an Boden von Deutschland zu bekommen, als das Potsdamer Abkommen uns gegeben hat. Alles ist slawisch bis zu der Linie Berlin bis in den Süden.
Ah, ja.
Also die Linie Berlin und zu unterst München und Freiburg, das müsste uns auch noch gehören. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie die Polen bis heute sogar unzufrieden sind, dass sie diese herrlich reichen Länderteile, Schlesien, Ostpreußen und Pommern, schon bekommen haben. Die Schüler, muss ich sagen, die polnischen, waren zu mir sehr offen, sehr neutral, keineswegs im Allgemeinen feindlich, aber auf diesem Anspruch Polens, man denke daran auch, das Jahr 1920, hatten ja auch schon die Polen meinen geliebten Annaberg, das ist der heilige Wallfahrtsort in Schlesien und gehört zu dem Kreis, in dem ich geboren bin, zum Kreis Kostrelitz. Da hatten sie ja also schon auch ihre Herrschaft aufgerichtet, auch ohne abzuwarten, ob die Engländer und Franzosen als die Sieger des Ersten Weltkriegs ihnen das geben. Also es ist ein unheimlicher Patriotismus bei den Polen. Sie haben zwei wesentliche Allüren, oder besser gesagt, zwei große Liebschaften. Erstens die katholische Kirche und zweitens den polnischen Patriotismus. Und natürlich der große Verbrecher in dieser Geschichte natürlich Hitler ist. Denn Hitler hat den Krieg eröffnet. Hitler hat mit dem mit Gleiwitz, eine Stadt, die 50 Kilometer von meinem Geburtsort entfernt ist, hat er mit polnisch verkleideten Soldaten, hat er den Sender Gleiwitz überfallen und gesagt, seht ihr, die Polen beginnen den Krieg. Was in Wirklichkeit war er derjenige, welcher den Krieg begonnen hat. Aber man muss trotzdem bedenken, im Namen der Gerechtigkeit, dass er den Polen einen Antrag nach dem anderen machte, einen Vorschlag nach dem anderen machte, für einen engen Straßenweg von Deutschland, vom Reich aus, nach Danzig, wollte er die Leute, die links und rechts darunter leiden würden, ihr Haus enteignen und so weiter, wollte er massenweise entschädigen. Und er hat ein zweites Gesuch gemacht gegenüber England, vor dem er ungeheure Angst hatte, der Hitler. Er hat ein zweites Gesuch gemacht, in dem er weitestgehende Reparationsansprüche, die die Polen stellen würden, nachdem er schon ein, zwei Wochen sozusagen in Polen hauste mit seinem Eroberungsfeldzug, dass er das alles wieder gut machen würde und auch die Armee zurückziehen würde. Ja? Es gibt ein Buch von einem Edgar Dahl, der all die Dokumente aufzeigt, die zeigen würden, dass Hitler sogar also die Gebietsansprüche zugeben wollte, weil er nicht damit gerechnet hatte, dass England in den Krieg eintritt. England hat sein Wort gehalten. Es hat zwar keine Truppen geschickt, den Polen zu Hilfe zu eilen. Es hat keine Bomben geschickt, um den Polen zu helfen. Es hat nichts getan, aber es hat den Krieg erklärt. Hitler hat ja nicht England, sondern England hat Deutschland den Krieg erklärt und Frankreich ebenso. Deutschland hat nicht Frankreich den Krieg erklärt, sondern Frankreich hat England, er hat Deutschland den Krieg erklärt. Und damit hatte Hitler nicht gerechnet. Er hatte gedacht, dass viele aus der obersten Klasse der Engländer Deutschlands Sympathisanten waren und dass sie also auch die Kraft hätten, die englische Regierung dazu zu bringen, keinen Krieg zu erklären. Aber da auch Roosevelt diesen Krieg wollte, ja, Roosevelt wollte den Zweiten Weltkrieg benutzen, um die Weltherrschaft Nummer 1, die immer noch England hatte, zu installieren. Ich habe in meinem Buch diesen Betrug, Fälschung, Fake News, habe ich die Dokumente gebracht, wo also Roosevelt die unsagbare Gewalt auf England ausübt, um die zum Krieg zu bewegen.
Ja.
Ja? Mhm. Also die Sache ist viel schwerer. Natürlich, es ist gar kein Zweifel daran, Hitler war der Verbrecher, man fängt keinen Krieg an und er hat den Krieg angefangen. Mhm. Ja? Aber man muss auch sehen, ich halte mich da an den vielleicht größten Wissenschaftskritiker des 20. Jahrhunderts, den von der Königin, von der Queen geadelten Sir Karl Popper, der gesagt hat, es ist fast nie so in der Weltgeschichte 0-1, sondern ist 3/4 gegen 1/4. Ja? Es ist immer so, dass Audiatur et altera pars, es möge auch der andere Teil gehört werden.
Ja, das ist wirklich eine gute Sache, ja. Dass man nicht einseitig nur immer...
Nicht absolut einseitig, denn dann fällt man immer am Ende in ein großes Loch. Ja? Die andere Folgerung daraus, die ich auch unterstütze. Die zweite Folgerung ist die ungeheure Schuld der Nazi-Herrschaft gegenüber den Juden. Aber, dass die Juden jetzt das ganze Volk, allein in Berlin waren es 25.000 Berliner, die mit Einsatz ihres Lebens Leute versteckten und so weiter. Dass jetzt also die Juden in alle Ewigkeit, denn sie haben vor kurzem im Spiegel einen Bericht gehabt, wie die Juden zu einer Vergebung an Deutschland sich urteilen. Und da kam heraus, die meisten Juden wünschen die Schuldzuweisung an alle Deutschen bis ans Ende der Welt zu bewahren.
Als Ende aller Zeiten.
Weil das ist dieses 0:1. Ja? Das ist dieses Falsche, dass man den Deutschen nicht zugibt, was der Spiegel vielleicht vor etwa 20 Jahren eine große Sache über die Auschwitz hatte und sagte, dass etwa 1,5 bis 2,5 der Deutschen lediglich in den Plänen gegen die Juden mit Hitler übereinstimmen. Das wird nicht mehr zur Kenntnis genommen. Ja? Ich liebe meine Nation Deutschland. Ich bin kein Nationalist. Ich bin kein Rechter. Ich habe in Polen im Gefängnis gesessen und so weiter. Aber ich bestehe darauf, dass der Wahrheit gefolgt wird und nicht Putin selbst hat, das habe ich auch in meinem Buch, hat selbst gesagt, man muss endlich mit dem, allen Deutschen zugewiesenen Schuldbewusstsein aufhören, denn dadurch macht man nur neue Hass und neue Rache. Das hat Putin vor Jahren gesagt. Dann habe ich da auch als angeführt, mit Zugabe des Zitats und so weiter, der Zitatsanmerkung und so weiter. Also in Wirklichkeit weiß jeder heute, und der große Jude, jawohl, den bezeichne ich als großen Jude, der große Jude Norman Finkelstein, dessen Eltern im KZ gesessen haben und große Feinde Deutschlands waren und der sich da durchgerungen hat zu einer objektiven Sicht der Deutschen, der sagt mit Recht, das Schuldbewusstsein wird nur dadurch aufrechterhalten der Deutschen, indem ihnen ständig neue aus Schuldbewusstsein heraus Wiedergutmachungsszenarien aufgebürdet werden, also Wiedergutmachungszahlen bis ans Ende aller Zeiten, weil nur das Schuldbewusstsein, das man den Deutschen einimpft, ist der Grund, dass sie überhaupt Milliarden gezahlt haben. Obwohl die Amerikaner, das habe ich aus einem wichtigen jüdischen Buch, obwohl die Amerikaner selbst sagten, Leute, warum seid ihr Deutschen so dumm, so viel Wiedergutmachung zu zahlen? An die ja.
Da kann man sich.
Also das ist auch kein gar kein Angriff auf die Juden, denn es ist ja nun so, nicht wahr, dass wie in jedem Volk gibt es Schichtungen und Stufen in jedem Volk. Und ich habe ja als Dekan der Theologischen Fakultät der Uni Wien, habe ich ja an vielen Feiern von Juden teilgenommen. Und deswegen weiß ich, was für unsagbar freundliche und nette Menschen es geben kann. Aber die oberste Schicht, diejenige, die auch Amerika beherrscht, die oberste Schicht der Juden, das sind die Reichsten und die Mächtigsten, ne? Die nach dem Satz Rockefellers lebt. Die Banken sind das Wichtigste und sie beherrschen die Regierung. Die leben nach diesem Grundsatz. Und deswegen, diese oberste Schicht, die also mit den USA derart verquickt ist, dass sie natürlich die Weltherrschaft haben, Ja? Mhm. Und diese Schicht, die hat sich natürlich ausersehen, dass der dritte Weltkrieg im Mittelpunkt Europas stattfindet. Und das wird Deutschland sein. Das
ja. Ja, ja, also auch die christliche Oberschicht ist ja wohl ziemlich kriminell in den USA.
Ja, und die christliche Oberschicht, das ist ja, es ja. Ist ja nicht, das ist ja nicht isoliert ja. auf die Juden gesagt, sondern
ja, ja.
Die westliche und wahrscheinlich sogar die russische Oberschicht, die jetzt im Westen lebt, dass die alle eine neue sozusagen Regierung bilden wollen, das ist der Globalismus, von dem auch Einstein übrigens sprach. Er war allerdings fest überzeugt, dass eine oberste Weltregierung das Beste dafür wäre, dass ewiger Frieden kommt. Mhm. Da hat er sich getäuscht. Wir sehen ja, wie lavierend die Politik ist. Gucken Sie sich das an. Die ganze Zeit, jahrzehntelang, haben uns Steinmeier und Merkel und alle Chefs Europas den Globalismus gepredigt. Die eine EU, dass unser Patriotismus EU heißen muss. Und was machen wir jetzt? Ganz im Gegensatz dazu unterstützen wir eine kleine Nation, die Ukraine, nur um die Russen eins auszuwischen.
Ja, gut. Ich habe jetzt noch mal eine Rückfrage, und zwar die polnische Schule, in der du in Schlesien zur Schule gegangen bist, das war doch nach dem Krieg.
Ja.
Ja, alles.
Da war ich noch ein deutscher Nationalist, ja. Da bin ich, also ich war Oberjungschutzführer in der Hitlerjugend gewesen. Das ist zwar nichts, aber die Polen sahen das als furchtbares Unheil an, dass ich sowas gemacht habe, und haben mich sofort ins Gefängnis gebracht. Ich habe also zu meinem Erstaunen nur 2 Monate polnisches Gefängnis erlebt, aber ich habe die Rache des Siegers erlebt. Die kam jeden Tag um 18 Uhr runter in den Keller, in dem wir zu 60 Leuten gefangen waren, und haben uns unsagbar verdroschen, unsagbar verprügelt. Also es sind ein paar Leute dabei gestorben und so weiter.
Ja.
Und haben uns immer gesagt, an der Spitze waren 3 übrigens, sich nie an den, die Einzigen, die uns nie schlugen, waren 3 Juden an der Spitze.
Hm.
Und übrigens, um es nicht zu vergessen, der oberste Jude in Schlesien, in Ost- und West-Schlesien, war Herr Marcel Reichanitzky. Das war der oberste Chef, der die ganzen Verfolgungen und Verhaftungen von Deutschen, es gab ja die großen Lager, ja, unsagbare KZs gab es ja nach dem Krieg von Seiten der Polen gegen Deutschland, mit unsagbaren Verlusten an Deutschen und Verbrechen an Deutschen. Das darf ja nicht erwähnt werden, aber es ist so.
Mhm.
Und deswegen, aber trotzdem muss ich sagen, es war mir ein Wunder, deswegen wurde ich ja katholischer Theologe und Priester. Ich habe dann in meiner Verzweiflung, weil ich kurz vor dem Selbstmord stand, in meiner Verzweiflung wegen der unsagbaren Quälereien, die uns angetan wurden, habe ich dann auch zu Gott gebetet, und es kam keine Hilfe, also habe ich Gott verflucht. Und dann sitze ich im Hof, ich war abkommandiert zum Fegen des Hofes und war nur noch ein Gespenst von einem Skelett, denn wir bekamen nur eine Scheibe Brot und ein bisschen Wassersuppe den ganzen Tag über. Und da sitze ich auf dem Schemel, um eine Pause zu machen in meinem Fegen. Und jetzt kann jeder über mich lachen, aber ich habe nie in meinem Leben damals gedacht, dass ich Priester werden soll. Ich erhielt den Priesterberuf für das Langweiligste auf dieser Erde.
Ja.
Ich kannte unseren Pfarrer, der immer mit seinem dicken Bauch und dem Brevier auf dem Bauch seine Brevierstunde hielt in einem Garten, in dem ich muss dich so ein bisschen.
Gut, du bist es aber geworden, du bist Priester geworden.
Kam dann plötzlich eine Stimme, und da schwöre ich, dass ich die Wahrheit sage, eine Stimme, ohne dass jemand zu sehen war, ohne dass einer der Milizianten, der polnischen Milizianten mit seinem Gewehr zu sehen war,
werde
Priester.
Ja, und jetzt kommt deine Telefonnummer nochmal, 06755621. Wir müssen jetzt schon Tschüss sagen. Das waren die Fröhlichen Gottlosen mit Professor Minarek und ruft ihn einfach mal an, 06755621. Tschüss.
Tschüss.